der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ich denke, die Brandmauer funktioniert für uns momentan auch als ein Schutzschirm gegen feindliche Subversion. Der einzige Grund, warum diese feindliche Subversion, also freundliche, oberflächlich freundliche Angebote an uns vergiftet, mit aber und der ist wirklich radikal oder der und der muss weg oder das und das Konzept dürft ihr nicht mehr vertreten, dass diese Angebote noch nicht großflächig stattfinden, sind die Woken schuld, also im Grunde die Leute da draußen. Die sind der einzige Grund, aus dem wir dem noch nicht ausgesetzt sind. Und wären wir dem jetzt ausgesetzt, also wir im Sinne der Partei, denke ich, würden wir dem nicht standhalten. Ja, mit diesem bemerkenswerten Zitat erstmal Sven. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hi Sven, neue Folge rechtsgerichtet.
Hallo Gerrit.
Ja, in dem Zitat war ja schon der Begriff drin, über den wir heute nochmal sprechen wollen, und zwar die Brandmauer. Und wir wollen eigentlich über die neue Strategie der Union sprechen, wie man denn mit der AfD umgeht und welche Rolle die Brandmauer da wahrscheinlich noch spielt oder eben nicht spielen wird. Aber dieses Zitat, brandaktuell, bin ich gerade drüber gestolpert, und es könnte nicht besser sein als Einstieg, finde ich, als dieses Zitat, weil dieses Zitat ist von Shlomo Finkelstein, der neue Shootingstar, seitdem er aus dem Knast raus ist, in der ganz Rechtsaußenecke des neurechten Vorfelds der AfD, tritt jetzt immer gerne mit so einer weißen Sturmhaube auf. Und dieses Zitat kommt jetzt von der gerade jetzt stattfindenden Seitenwechsel-Buchmesse in Halle, also einer rechten, neurechten Alternative zur normalen Buchmesse, die gerade stattfindet in Halle. Und in einem Gespräch mit Götz Kubitschek erzählt Shlomo Finkelstein genau das. Und sinngemäß sagt er, wir, und damit meint er natürlich die AfD, aber eigentlich auch, ich sag mal, diese ganze rechte, neue rechte Bewegung, die er quasi da mit verbindet auch, profitiere von der Brandmauer, weil man sich hinter dieser Brandmauer quasi noch verstecken kann, dort genug, noch mehr Kraft sammeln müsste, als man es bisher hat, bevor man in irgendwelche Koalitionsgespräche oder Anbandelung mit der Union treten könnte, weil wenn das jetzt passieren würde, so Shlomo Finkelstein, dann würde man sich beugen den Ansprüchen der Union oder einer anderen Partei, die quasi sagt, man wäre bereit, mit der AfD zusammenzuarbeiten und würde dann eben die Rechten opfern, rechte Personen opfern oder rechte Positionen opfern und dann dementsprechend für die Koalitionsfähigkeit in die Mitte rücken. Und Sven, ich sage, er hat recht. Er ist rechts außen, aber er hat recht, er hat die richtige Diagnose, die richtige Analyse. Und genau deswegen ist es ja spannend, mal von der anderen Seite darüber zu reden, was die Brandmauer mit der AfD und ihrem Vorfeld gemacht hat und ob das, was die Union jetzt vorhat nach ihrer Präsidiumssitzung, irgendwas daran ändern wird.
Ja, das ist die große Frage, die natürlich dahinter steckt. Ich würde es mal so formulieren, dass das, worauf sich Finkelstein bezieht, ja vor allem auch auf diese Debatte vor der Präsidiumssitzung reinspielt, weil wir müssen ja ein bisschen zurückdenken. Vor der Präsidiumssitzung haben mehrere ehemals wichtige CDU-Funktionäre, unter anderem auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Peter Tauber, ehemals Generalsekretär, in Podcasts und in Beiträgen ja gesagt, diese Brandmauer ist der falsche Weg. Das war noch vor der Präsidiumssitzung und man hat ja genau das gesagt, worauf sich ja Finkelstein jetzt bezogen hat, dass man eben nicht explizit mehr ausschließen dürfe, mit der AfD zusammenarbeiten, wenn eben diese rechtsextremen Kader aus der Partei heraus wären und dass man quasi mit, in Anführungsstrichen, liberaleren Leuten ja auch zusammenarbeiten müsste. Das war ja vor allem, wenn ich es richtig im Kopf habe, Peter Tauber, der das so ausgedrückt hat.
Und Karl Theodor zu Guttenberg hat sich auch ähnlich geäußert, ist dann ein bisschen zurückgerudert. Peter Tauber war auch ein bisschen wild, irgendwie seine Formulierung. Aber ja, es gab plötzlich vor dieser Präsidiumsklausur diese Stimmen also von der Außenlinie der Union, also von nicht besonders wichtigen Menschen, aber zumindest Menschen, die man kennt, diese Forderung, die Brandmauer doch in irgendeiner Art und Weise mal zu überdenken, was ja auch oft dann irgendwie unkonkret ist und weil natürlich irgendwie keiner sagt, wir müssen jetzt mit der AfD zusammen eine Regierung stellen, also aus Sicht der Union. Ich möchte noch eine andere Sache sagen, ich finde es sehr sweet, wie du ihn jetzt hier so Finkelstein nennst, als sei das irgendwie ein Philosoph oder Denker. Das ist ja auch nur ein Pseudonym von ihm und ich glaube, mittlerweile tritt er nicht mal mehr mit diesem Pseudonym auf, aber ich kenne ihn immer noch von früher von YouTube darunter. Der irgendwie hat immer, irgendwie heißt er jetzt auch irgendwie gefühlt auf X jede Woche irgendwie anders.
Ja gut, aber ich glaube, es ist dann klar, wer damit gemeint ist und ja, lassen wir das an der Stelle mal so stehen. Wie gesagt, ich glaube, der Hintergedanke ist eben genau der, dass sich darauf jetzt nochmal bezogen wird, nicht so sehr auf das Ergebnis der Präsidiumssitzung, denn da finde ich, muss man auch sagen, das Ergebnis der Präsidiumssitzung ist im Endeffekt ein weiter so wie bisher. Denn auch wenn es jetzt nochmal irgendwie argumentiert wurde, ja, wir haben jetzt eine richtige Strategie, finde ich, genau das ist das Problem, weil es nämlich weiterhin so ist, dass man eigentlich keine richtige Strategie hat im Umgang mit der AfD. Es wird zwar immer wieder so getan, das ist so ein bisschen genau dieser Punkt. Und ich glaube, also es gab ja dieses Interview von Peter Tauber bei Paul Ronsheimer, der da versucht hat, so ein bisschen zu argumentieren, warum er das jetzt so macht. Und im Endeffekt, das ist ja auch das, was du gerade schon beschrieben hast, Peter Tauber sagt ja im Endeffekt, man müsste mit denen zusammenarbeiten, eben mit diesen, in Anführungsstrichen, Liberaleren, aber nur mit denen und eben nicht mit dem rechtsextremen Teil, da bezieht er sich wahrscheinlich vor allem auf Höcke und das ganze Flügelumfeld, sagt dann aber eben ja, mit denen dürfte man nicht zusammenarbeiten. Das heißt, diese ganze Diskussion, die er aufmacht, ist dahingehend hinfällig, weil ja das, was du, das war ja so ein bisschen das Anliegen deiner Frage. Ich glaube eben nicht, dass die AfD diese Leute aus ihrer Partei schmeißen wird, denn genau die sind es ja im Endeffekt, wo das Kernwählerpotenzial der AfD ja auch liegt. Das liegt ja nicht bei den Liberaleren, sondern das Kernwählerpotenzial, das ist ja auch das, worüber wir schon öfter gesprochen haben, liegt ja eben gerade bei den rechtsextremen Leuten innerhalb der Partei. Denn, auch nochmal zum Hintergrund, wollen wir gar nicht so sehr drüber sprechen, aber es ist ja auch die Mitte-Studie wieder veröffentlicht worden und die hat im Endeffekt das nochmal bestätigt, was wir ja auch schon seit Jahren quasi predigen. Es gibt keinen Rechtsruck in Deutschland, sondern es gibt tatsächlich, wenn man es genau betrachtet, ist die Zahl der Rechtsextremen oder der Menschen mit einer rechtsextremen Gesinnung in Deutschland sogar leicht rückläufig. Nichtsdestotrotz ist die Wahrnehmung eine andere. Wir haben einen Rechtsruck. Aber, und das ist das, worauf ich jetzt nochmal kommen möchte, es gibt eben diesen Kern von roundabout 20% der Befragten, die ein mehr oder weniger gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Und die haben ihre politische Heimat nun mal in der AfD gefunden. Und genau das ist der Punkt. Dieses Kernwählerpotenzial wird die AfD natürlich nicht aufgeben wollen, wenn sie jetzt plötzlich, oder würde sie ja aufgeben, wenn sie jetzt anfängt, genau diese Rechtsextremen aus ihrer eigenen Partei rauszuschmeißen, um koalitionsfähig zu werden. Das heißt, genau das ist das Problem, was sich dahinter verbirgt. Wir haben dann natürlich, aktuell sind ja die Umfragewerte so bei 26-27% für die AfD. Das heißt, da ist ein Teil dabei, der wahrscheinlich nicht gefestigt ist, aber der eben, dass, ich will jetzt nicht sagen Protestwähler, der aber tatsächlich einen gewissen Vertrauensverlust in die liberale Demokratie hat und jetzt Auswege sucht. Diese Auswege werden aber nicht nur rechts gesucht, ohne jetzt die Hufeisentheorie aufmachen zu wollen, aber die werden jetzt eben bei den beiden verstärkt populistisch auftretenden Parteien links und rechts gesehen, also AfD und Linke. Die haben Zuspruch und diese paar Prozent, die kann man wahrscheinlich wegholen wieder, aber ich sage eben nicht, dass man, wenn man jetzt irgendwie mit der AfD zusammenarbeitet, auch wenn es ein bisschen pessimistisch ist, dass man da groß was ändern kann.
Also Sven, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die AfD, und dass es eine völlige Illusion ist, dass die AfD sich so weit deradikalisiert in ihren Positionen und personell, dass es für die Union oder die SPD, ich sage die SPD spannend, weil Dietmar Woidke hat sich ja auch dazu geäußert als SPD-Ministerpräsident. Also, dass die AfD sich derart deradikalisiert, dass es tatsächlich möglich ist, für eine dieser beiden Parteien mit der AfD zu koalieren, das halte ich auch für richtig. Hier kann man ja auch nochmal den Kollegen Schlomo Finkelstein zitieren, der nach der NRW-Kommunalwahl bei Kompakt, bei Jürgen Elsässers verrückten Magazin, da gesagt hat, also er hat sich da gefreut, dass der Landesverband der NRW bei der Kommunalwahl, also dass die AfD bei der Kommunalwahl in NRW nicht noch besser abgeschnitten hat. In seinen Augen haben sie nämlich gar nicht so gut abgeschnitten. Und er hat sich gefreut, weil der Landesverband würde ja eh nur wischiwaschi Lipcon-Scheiße machen, auf die Leute keinen Bock hätten. Also,
was ist Lipcon?
Liberal-Konservativ. Okay. Also er sagt so, keine Ahnung, das sind halt irgendwie keine, die sind halt nicht rechts genug, so, ne? Das sind halt so Liberal-Konservative, unterstellt er ihnen halt. Und er sagt auch, deswegen hatten sie nicht so Erfolg, wie man eigentlich gehofft hätte. Und er sagt auch, also wir hätten den Erfolg weiter rechts außen. Also das heißt, ja, die AfD wird es natürlich nicht schaffen, sich in der Form zu deradikalisieren. Das heißt, die Debatte über die Brandmauer ist und bleibt eine fiktive. Aber da wird es, glaube ich, wichtig. Und da darf man das nicht einfach wegwischen und sagen, auf gar keinen Fall, die deradikalisieren sich eh nicht, das wird alles nicht passieren, reden wir nicht weiter, Brandmauer oben. Weil, du hast es ja auch angesprochen, die mit dem nicht rechtsextremen Weltbild, die müssen ja wieder zurückgeholt werden aus Sicht der Union, damit diese Umfragen wieder mal in eine andere Richtung gehen, als sie jetzt gehen. Und das funktioniert halt Stand jetzt nicht durch die Strategie ignorieren und Brandmauer. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, es geht jetzt darum, neue Lösungen, neue Antworten zu finden. Und ich würde nicht sagen, dass auf der Präsidiumsklausur das 1:1 genauso wie davor war. Es gibt schon Nuancen, die sich geändert haben und ich halte die auch in Teilen für richtig. Und zwar, geht es darum zu sagen, wir ignorieren die AfD nicht mehr gänzlich, sondern wir gehen auch in die politische Konfrontation mit ihr. Und das Zweite ist, wir zeigen auf, dass wir, also was ja dann auch nur funktioniert, wenn man sie nicht ignoriert, wir zeigen auf, dass wir inhaltlich eine Brandmauer haben, sinngemäß würde ich sagen. Also die symbolische Brandmauer wird eingerissen und die inhaltliche wird hochgezogen. Das heißt, zu sagen, aus den und den Gründen, in den und den Politikfeldern kommen wir nicht zusammen. Wir können so viel reden, wie wir wollen, es passt nicht. Wir sind nicht die gleiche Partei, weil das ist ja das Gefühl, was immer alle Leute haben, was die Konservativen, vielleicht die unzufriedenen konservativen Wähler haben, ist, ey, da ist diese Partei, mit der könnte man alles umsetzen, was man will, aber man will mit der aus Prinzip nicht zusammenarbeiten und deswegen ist man an die SPD gebunden und kann nichts umsetzen. Und dem entgegenzusetzen, guck mal, wir können mit denen unsere Ideen auch nicht umsetzen, das halte ich für einen sinnvollen Weg. Außerdem, und das finde ich noch das viel Wichtigere, indem man das macht, zielt man ja auf auch innerparteiliche Konflikte innerhalb der AfD und sorgt im Endeffekt, fängt damit an, das zu machen, wovor Shlomo Finkelstein sich fürchtet. Und zwar, dass Stimmen innerhalb der AfD wieder lauter werden, die sagen, wir müssen uns deradikalisieren, wir müssen uns von Björn Höcke distanzieren. Und das ist nicht wichtig, weil man will, dass die AfD sich von Björn Höcke distanziert, damit sie irgendwie deradikalisiert ist. Nein, das ist wichtig, weil das sorgt für Streit in der AfD. Und wenn in der AfD wieder Streit ausbricht, dann wird diese Partei sich im Zweifel selbst zerlegen, weil momentan kann die AfD sich nur selber schlagen. Und das passiert, provozierst du meiner Meinung nach schon, indem du jetzt in eine inhaltliche Konfrontation gehst, indem du darum sagst, so, guck mal, die wollen gar keine Wehrpflicht. Was ist denn das? Wir sind die Wehrpflichtpartei als Union. Die wollen das gar nicht. Haben sie sich jetzt gestritten innerparteilich und die sie nicht wollen, haben sich durchgesetzt. Da werden natürlich die weiterhin in der AfD für eine Wehrpflicht sind, fuchsteufelswild. Innerparteilicher Konflikt. Das heißt, man zwingt die AfD mal, sich zu positionieren. Weil bisher muss die AfD sich zu nichts positionieren und ist deswegen Projektionsfläche für diese komplette Unzufriedenheit, weil jeder alles in die AfD rein projizieren kann, für jede Lösung, für jedes Problem.
Okay, da hast du natürlich einen Punkt. Ich würde, bevor ich darauf eingehe, aber nochmal auf den ersten Punkt, den du genannt hast, eingehen, dass du sagst, es hat sich in Nuancen was verändert. Sehe ich ein bisschen anders, weil natürlich wurde das jetzt gesagt, aber es ist ja vorher auch schon so gewesen. Man hat ja auch vorher schon versucht, bei bestimmten Punkten inhaltlich dagegen zu argumentieren, gerade wenn man eben auch also auf den Wahlkampf schaut, da ging es ja auch immer um die Frage und um die Debatte Westbindung, Transatlantik etc.
Meinst du jetzt den Wahlkampf der AfD oder der CDU?
CDU, ja. Genau, also das war ja auch vorher schon Thema. Und die proeuropäische Haltung der Unionsfraktion oder der Unionsparteien im Gegensatz zu der eher prorussischen Haltung der AfD, das gab es ja auch vorher schon. Das heißt, das ist, finde ich, ein bisschen schwierig, auch vor dem Hintergrund, und das ist halt auch ein Problem, was ich daran wieder sehe, dass man nichtsdestotrotz ja viele Aspekte, die die AfD fordert, mittlerweile ja auch in Teilen oder wo sich die Union ja auch hinbewegt hat. Das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass es eben keinen Rechtsruck gegeben hat, sondern dass einfach auch bestimmte Narrative übernommen worden sind in einer falschen Art und Weise oder dass bestimmte Sachen eben sehr schwammig geblieben sind, wie, ich finde, das ist schon ein sehr gutes Beispiel, diese ganze Stadtbilddebatte. Theoretisch hat Friedrich Merz da einen Punkt, aber nicht so, wie er es rübergebracht hat, meiner Meinung nach. Und das ist das, wenn dann aus linkeren Kreisen jetzt hier tatsächlich ja vor allem eine Ricarda Lang oder vor etwas über einem Jahr ja sogar schon Cem Özdemir oder auch einen Felix Banacak heißt er, ne? Oder Philipp?
Felix.
Die jetzt ja auch sagen, ja, da ist was dran und da müsste man was machen, aber nicht so eine Larifari-Wischi-Waschi-Populismus-Aussage, wie sie Friedrich Merz getroffen hat und der sie ja nicht mal auch in seiner Nachschärfung in meinen Augen nicht wirklich gut gemacht hat. Das ist, finde ich, so ein Problem, was wir haben innerhalb der Union, was sich eben auch nach dieser Strategieklausur nicht geändert hat. Siehe, bestes Beispiel, Debatte von letzter Woche mit Wadephul und den Aussagen zu zurückkehrenden Syrern. Das ist doch genau die gleiche Debatte wieder, weil sich die Union hier auch, und das bringt mich auch nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angedeutet habe, die Union gräbt sich hier eigentlich immer mehr neue Löcher, weil, und das ist ja auch ein Aspekt, den ich eben sehe bei potenziellen AfD-Wählern, die jetzt eben nicht zu diesem rechtsextremen Kreis gehören, die haben Vertrauensprobleme in die anderen Parteien und deswegen tendieren sie zu diesen in Anführungsstrichen populistischen Parteien. Und was tut man, um Vertrauen aufzubauen? Man versucht, Sachen durchzusetzen, die man durchsetzen kann. Und diese Debatte um die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, weil die Union natürlich gesagt hat, wir wollen die gerne alle in Anführungsstrichen wieder weghaben. Das wird aber aus den unterschiedlichsten Gründen auch gar nicht möglich sein, die alle einfach so wieder zurückzubekommen. Und deswegen, dass da jetzt so eine Riesenbubble aus diesen Aussagen von Johann Wadephul gemacht wird, finde ich sowas von schwierig und zeigt genau wieder in die falsche Richtung, wo die Union eben nicht hin sollte, weil ja genau das wieder dazu führt, dass die AfD daraus wieder den Dreh machen kann und sagen kann, ihr seht, die Union ist zerstritten, der Außenminister will eigentlich gar nicht, dass die Syrer zurückkehren in ihre Heimat und dann kommen diese unterschiedlichen Aussagen von Spahn, von der Fraktion etc., die dann alle unterschiedliche Sachen machen und keiner weiß mehr, was will die Union eigentlich und genau das ist, finde ich, das große Problem, auch wenn sie jetzt eine klare Aussage hätten, nämlich wir wollen, dass alle Syrer zurückkehren. Es ist einfach gelogen, weil es werden niemals alle Syrer zurückkehren. Auch da gab es gerade Podcast mit Daniel Thüm, einer der bekanntesten Migrations- und Asylrechtforscher in Deutschland, der nochmal aufgelistet hat und relativ klar gemacht hat, die Anzahl der Syrer, die in den nächsten 2-3 Jahren nach Syrien wahrscheinlich zurückkehren werden, die wird nicht über 20.000, 30.000 gehen. Und das ist die Realität, der man sich stellen muss, der sich aber die Union verweigert. Und das ist einfach wieder eine der problematischen Kommunikationsaussagen, die die Union gemacht hat.
Also ich finde, erstmal hat das jetzt weniger mit der Debatte darum zu tun, wie man strategisch versucht, mit der AfD und der Brandmauer umzugehen. Also weil das sind natürlich einfach parteiinterne massive Probleme, die diese Partei hat, die aber jetzt nicht, meiner Meinung nach, erstmal nichts damit zu tun haben, was sie jetzt sich überlegt haben. Es geht mir jetzt erstmal gar nicht so sehr um die praktische Umsetzung dessen, sondern das, was sie sich theoretisch überlegt haben, was ich jetzt als richtig erachte. Wenn jetzt die Union um ein weiteres Mal mehr keine klare Position hat, ja, dann hilft das natürlich der AfD, aber das ist, finde ich, jetzt irgendwie eine andere Baustelle, als jetzt zu überlegen, wie gehen wir jetzt mit der Brandmauer um? Ändern wir unsere Ansprache an der AfD oder ändern wir irgendwas an der Theorie, irgendwas an den Ideen, ob oder wie man mit der AfD zusammenarbeitet? Das ist ja die Brandmauer oder das ist ja die Debatte und eben nicht, wir kriegen halt Regierungshandeln nicht hin, das hilft der AfD. Ja, okay, klar. Und ich möchte aber auch nochmal auf der anderen Seite dazu sagen, dass sorry, aber also egal wie man jetzt dazu steht, ob man jetzt Syrer zurückführen soll oder nicht, diese innerparteiliche Inkonsequenz, die hat hier Johann Wade früh gemacht. Und nicht die, die danach gesagt haben, der spinnt doch. Weil der Innenminister stellt sich hin, wir wollen Straftäter, erst Straftäter und dann auch die Syrer ohne Aufenthaltsberechtigung abschieben. Und daran arbeiten wir. Und dann stellt sich der Außenminister hin und sagt, das geht nicht, wir können hier die Leute nicht hinbringen, weil das Land zu zerstört ist. Da kann man darüber reden, wer recht hat innerlich. Aber da ist Johann Wadephul, der die Strategie unterbricht. Und er sagt ja auch nicht, ey, wir würden ja gerne, aber es geht nicht aus den und den Gründen, sondern er sagt, aus moralischen Gründen geht das nicht. Und da ist er der die Kommunikationsstrategie der Union durchbricht. Und dass die Leute dann danach innerhalb der Union sagen, ey, wie kann er das machen, wieso macht er das, was sagt denn eigentlich Friedrich Merz dazu? Also ich finde, da ist jetzt schon auch, egal was man inhaltlich dazu sagt, eigentlich eher Johann Wadephul schuld, der tatsächlich sein Ding macht.
Ja, da hast du natürlich einen Punkt, aber worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, dass seine Einschätzung in dem Fall einfach die realistischere war.
Aber er schätzt ja es moralisch ein und nicht pragmatisch. Daniel Thüm sagt pragmatisch, das und das geht nicht, die nehmen die nicht zurück, wir brauchen Abkommen, all das, bla bla bla. Aber Johann Wadephul steht da und sagt, ich habe gesehen, Syrien ist zerstörter als Deutschland 45, hier können wir niemanden hinabschieben.
Ja, wobei ja das Deutschland 45, das gab ja zwei. Es gab ja einmal, es sieht aus wie Deutschland 45 und dann ja in dieser Debatte danach, die ja fraktionsintern war, hat er gesagt, es war sogar schlimmer, genau, als Deutschland, ja, 45. Und natürlich haben wir da so eine innerparteiliche Debatte innerhalb der Union, auch um die Frage nach dem christlichen Wertebild, weil ich kenne jetzt Johann Wadephul nicht persönlich, aber ich würde sagen, er bezieht sich schon relativ stark darauf. Das ist sozusagen sein moralischer Ansatz. Er hat ja auch von unwürdiges Leben gesprochen, nicht unwürdiges Leben, sondern unwürdige Zustände. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Bezug zu Artikel 1 dann. Das heißt, natürlich spielt das damit rein. Und es ist ja auch ein emotionales Thema, das Migrationsthema. Und genau, also das ist ja gesagt, wie man am Ende dazu steht, das ist eine andere Debatte. Aber ich finde, es gehört schon auch eben mit zu der Strategie im Umgang mit der AfD, weil wie willst du mit einer Partei oder wie willst du strategisch mit einer Partei umgehen, wenn du innerhalb von deiner Partei plötzlich vor so großem Problem stehst, dass du selbst nicht mal weißt, wie quasi der Umgang sein soll mit bestimmten Themen. Ob es jetzt Wadephul alleine war, weil angeblich, wir haben ja diesen schönen Satz von der Außenpolitik aus einem Guss. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Hintergedanke daran. Aber natürlich hast du recht. Also Daniel Thüm hat eine sehr gute, sehr solide, finde ich, Argumentation gemacht, die eben auch sehr glaubwürdig ist. Aber auch da wieder das Thema Glaubwürdigkeit ist nochmal ein anderer Aspekt. Wenn wir jetzt zurückkommen und dann wirklich drauf schauen und fragen zu dem Umgang. Ich finde, es gehört, wie gesagt, dazu, weil natürlich auch dieser Kommunikationsansatz der ist, will man jetzt mit der Partei zusammenarbeiten oder nicht? Und die klare Aussage ist, da hast du ja recht, ist, dass man das eben nicht möchte, weil die AfD eben inhaltlich in vielen Punkten relativ weit weg ist von der Union. Jetzt kommt auch immer wieder diese ganze Debatte von der Minderheitsregierung, aber da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen.
Ja, also ich möchte auch nochmal sagen, ne, um das nochmal festzuhalten, eins hat sich natürlich nicht geändert, die Brandmauer, also das, was man Brandmauer nennt, die wurde dort im Grunewald von der Union auf ihrer Präsidiumsklausur nicht abgeräumt. Die besteht faktisch genauso wie davor. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder Koalition noch eigentlich auch Mehrheitsbeschaffung bisher. Also beziehungsweise das steht weiterhin so im Raum, wird dann oft nicht so richtig konkretisiert, aber das steht weiter im Raum. Es geht ja wirklich dann einfach nur so ein bisschen, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Partei um? Wie gehen wir politisch mit der um? Ja? Wie sehen wir, definieren wir den als politischen Gegner in unserer parteiinternen Strategie? Ich finde da, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen von vorne anfangen, mit dieser, warum und was die Union sich da vielleicht auch überlegt hat auf dieser Präsidiumsklausur, weil ich finde, da können wir jetzt mal über eine Person sprechen. Die Bild hat getitelt dann, jetzt packt der AfD-Erklärer des Kanzlers aus, warum so viele Deutsche rechts außen wählen, was Wähler wirklich stört. Dieser AfD-Erklärer ist quasi der Psychologe, der auf dieser geheimen CDU-Präsidiumsklausur der den Anwesenden quasi erzählt hat, wie ticken AfD-Wähler, was kann die Union dafür tun, die wieder zurückzuholen. Und das ist schon ganz witzig. Also das ist der Psychologe und Bestsellerautor Stefan Grünwald vom Rheingold-Institut.
Grünewald.
Bitte?
Grünewald,
sorry, ja. Vom Rheingold-Institut, nicht zu verwechseln mit diesem Film über Katar. ja, und der hat dann da irgendwie bei der Präsidiumsklausur der Union halt quasi erzählt, so dass es so ticken die, das ist das Problem im Diskurs und das muss man vielleicht tun, um die wieder zurückzugewinnen. Und ich muss da mal sagen, Sven, alles, was der sagt, sagen wir seit ungefähr 5 Jahren. Also wirklich literally. Es ist halt wirklich auch keine Rocket Science. Das hört sich dann mal so an. Das denkst du so, boah, krass, vielleicht haben die jetzt den Masterplan. Und dann denkst du so, ja, okay. Dann er sagt, was weiß ich, den sogenannten AfD-Wähler gibt es nicht. Es gäbe überzeugte Anhänger und jene, die in den letzten Jahren aus der bürgerlichen Mitte in Richtung AfD gegangen sind. Und gerade sie tun sich eigentlich mit der Partei schwer, obwohl sie ihr ihre Stimme geben. Also genau das, was du gerade eben noch erklärt hast. Der Psychologe über seine große Lehre. Ich erlebe in tiefen Interviews, also er hat tiefen Interviews mit AfD-Wählern geführt, die meisten AfD-Wähler sind nicht pauschal ausländerfeindlich. Sie sehen, dass wir für die Wirtschaft Fachkräfte brauchen und die haben in ihrem Bekanntenkreis auch Menschen mit Migrationshintergrund. Denen ist suspekt, dass sie bei manchen Protagonisten der AfD das Gefühl haben, die sind pauschal fremdenfeindlich. Also erläutert hier irgendwie, dass die ja eigentlich auch mit der Pauschalität der Fremdenfeindlichkeit der AfD irgendwie fremdeln. Genau, aber warum wählen sie denn dann trotzdem die AfD? Und dann sagt er ja, viele Menschen fragen sich, was ist denn nur mit unserem schönen Land passiert? Die Menschen schlussfolgern daraus, wenn wir jetzt die AfD wählen, dann mischen wir die Verhältnisse auf, dann strafen wir die etablierten Parteien ab. Und im Endeffekt haben wir auch wieder so einen Full-Circle-Effekt zu sagen so, naja, vielleicht sind es doch nur Protestwähler. Also so ein bisschen, wo man immer sagt so, ah nein, es sind doch nicht nur Protestwähler, wir versuchen hier irgendwie mal ein bisschen weiterzugehen. So, ja, vielleicht sind die auch einfach nur unzufrieden, was ist mit unserem schönen Land passiert. Dann, und das ist tatsächlich aber wirklich ein Punkt, aber der auch nicht neu ist, aber den wir auch schon immer sagen, dieses Gefühl, dieses ausgegrenzt zu sein, das diagnostiziert er auch sehr, also man wird schnell in diese ultrarechte Ecke gestellt, das sei kränkend, Verlust der sozialen Heimat und dann suchen die Menschen sich halt irgendwie Gleichgesinnte, flüchten sich in dieses Schneckenhaus und dann sagt er am Ende, dass Deutschland auch verlernt hat zu streiten und ich finde, das ist auch so ein Punkt, den ich auch gerne seit Jahren immer sage, das hat noch vor der AfD angefangen, also so dass es, dass man sagt, so, man sitzt beim Stammtisch und dann der eine ist irgendwie der Sozialdemokrat, der andere ist irgendwie der, ist halt ein Konservativer, ein CDU-Unionswähler und die sind irgendwie nett zueinander, aber streiten über politische Positionen, das kann man sich irgendwie gar nicht, konnte man sich auch früher oft gar nicht vorstellen, weil auch damals irgendwie schon die Fronten so hart waren, dass was, der will CDU, mit dem rede ich gar nicht, so ungefähr.
Ja, und das ist ein Punkt, da habe ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich das mit Stefan Grünewald auch mitbekommen habe und du hast ja schon gesagt, der hat viele smarte Sachen gesagt, die jetzt aber eben gar nicht so überraschend sind, sondern halt einfach der Realität entsprechen. Der war jetzt eben bei der Union und dann frage ich mich aber, stelle ich mir genau die gleiche Frage wieder, warum macht man dann im Endeffekt genau die gleichen Fehler direkt danach wieder? Also das ist ja alles, was er so ein bisschen beschreibt und in meinem Gefühl ist alles, was jetzt danach passiert ist, diese ganze Syrien-Debatte wieder, ist eben genau das Gleiche. Man dreht sich im Kreis und man fällt im Endeffekt doch wieder mehr auf die Strategie in meinen Augen der AfD herein, indem man sich dann genau wieder davon treiben lässt, indem man vielleicht wirklich einfach mal ein bisschen realistischer an die Sache rangeht und auch von sich aus sagt, ja, wir haben zwar ein bestimmtes Ziel, aber das können wir also jetzt weiterführen, ne? nicht nur das, was eben Wadefuhl gesagt hat, sondern auch dieser Aspekt mit der Stadtbilddebatte, weil auch da finde ich es halt so problematisch, dass Friedrich Merz da so schwammig in dieser ersten Aussage geblieben ist, was ich dann auch schwierig finde, da kommen jetzt mehrere Punkte zusammen, aber das ist auch so eine, finde ich, sehr unangenehme Version gewesen, dass er ja dann plötzlich, und das ist, finde ich, auch wirklich schwierig gewesen, er hat ja diese Stadtbildaussage in seinen Augen nicht als Bundeskanzler getroffen, sondern als Vorsitzender der Union, weshalb sie ja auch, und das ist auch so ein bisschen weird, finde ich, und auch, finde ich, wirklich ein Problem, dass dieser Satz in dem Transkript, was ja auf der Seite der, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf der Bundeskanzlerseite auch veröffentlicht wird, dann gar nicht auftaucht, auf der Seite der Bundesregierung dann plötzlich ausgepunktet ist und dort nicht auftaucht, weil er das eben nicht als Kanzler, sondern als CDU-Vorsitzender gesagt hat. Und dann wird gegen ihn demonstriert und dann jammert er plötzlich rum oder jammern Leute, und das finde ich wirklich ein Problem, dann jammern Leute aus der Union rum, wenn gegen den Bundeskanzler demonstriert wird, unter anderem auch von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, die hat auch gegen Friedrich Merz demonstriert. Da sage ich aber, entweder hast du jetzt diese Aussage als Kanzler gemacht und stehst dazu, oder du hast sie als Unionsvorsitzender gemacht, dann musst du aber auch damit zurechtkommen, dass andere Leute das nicht gut finden und diese Aussage dann eben auch mit Hilfe von Demonstrationen wahrnehmen. Und das ist genau dieses Problem, was wir, finde ich, wieder haben, dass die Union so in so einem schwammigen, wir versuchen das und dann machen wir das und hier und links und rechts und alle sind eigentlich doof, vor allem die SPD ist auch doof, und dieses wirkliche, das, was ja so ein bisschen Inhalt dieser Strategieklausur sein sollte, dass man ihm sagt, okay, die AfD ist unser Hauptfeind, das existiert vielleicht auf dem Papier, so wie du es beschrieben hast, in der Theorie, in der Praxis aber nicht. Weil in der Praxis haben wir gesehen, der letzte Hauptfeind war, und da hätte es eigentlich auch schon die AfD sein müssen, aber wer war der letzte Hauptfeind? Vor allem der CSU, die Grünen. Und das ist ja genau so ein bisschen der Punkt. Für die, wenn man es genau betrachtet, könnte man sogar sagen, der letzte Hauptfeind für die CDU war die FDP. Und die FDP hat man dadurch auch im Endeffekt klein gekriegt. Ich sage nur Merz-Aussagen zur Schuldenbremse vor der Bundestagswahl, wo man dann versucht hat, FDP-Wähler wegzubekommen, was man ja auch geschafft hat, und dadurch die FDP aus dem Bundestag, also nicht nur dadurch, aber natürlich spielt das in meinen Augen auch mit eine Rolle. Das heißt, all das sind Punkte, und man schafft es in meinen Augen nicht, das, was vielleicht auf dieser Strategieklausur jetzt theoretisch angedacht gewesen ist, in die Praxis umzusetzen, weil man immer wieder zurückfällt in, wir schlagen lieber auf die SPD und auf die Grünen ein. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Also ich gebe dir ja recht, dass das, was wir erleben mit Stadtbild oder Syrien, der AfD hilft. Ich verstehe nur nicht, was das damit zu tun hat, was die auf dieser Präsidiumsklausur beschlossen haben. Weil wenn sie jetzt beschlossen haben, wir wollen den Fokus darauf setzen, dass die AfD die Putin-Partei ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass sich die Union intern über ihre Position zur Migration streitet.
Ja, ich meine damit, dass beides zusammengehört. Also das, was intern passiert und eben auch von Seiten der Union, was eben theoretisch dargelegt wurde, dass man versucht, die AfD zum Hauptfeind zu machen, dass das eben nicht umgesetzt wird. Das ist so ein bisschen das. Also man kann ja viel reden, man kann ja viel sagen oder viel, viel erklären und viel vorhaben, aber in meinen Augen wird es eben nicht umgesetzt, weil man eben dieses Kleinkarierte, nenne ich es mal, weiterhin im Vordergrund behält. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und deswegen sage ich, es mag zwar schön gedacht sein, aber in meinen Augen sehe ich nicht, dass diese Strategieklausur irgendwas dahingehend gebracht hat. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und du sagst ja, siehst es anders.
Nein, also ich finde zum Beispiel, du bei der Stadtbilddebatte, also ich bin zum Beispiel, oder auch bei Syrien, von mir aus, da können wir das ja beides zusammennehmen, ich bin dabei zu sagen, man kann vielleicht dann erstmal dem Innenminister bei Syrien und jetzt bei der Stadtbilddebatte Friedrich Merz vor allem vorwerfen, man macht Versprechungen, die man nicht halten kann. Thema Stadtbild ist ja so ein bisschen so, in seiner ersten Runde hat er gesagt, so ja, hier, es gibt diese Probleme mit dem Stadtbild und der Innenminister, der kümmert sich darum, so wir werden abschieben. Und dann denke ich so, ja, aber ganz ehrlich, du wirst mit den möglichen, also rechtlich möglichen Abschiebungen, wenn die denn tatsächlich auch alle umgesetzt werden würden, wenn man Abkommen schafft, die entsprechenden Länder die Leute dann auch zurücknehmen, würdest du natürlich niemals so viele Leute abschieben, dass sich das Stadtbild in irgendeiner Art und Weise ändern würde. Dafür müsstest du ja dann tatsächlich eine Remigration umsetzen, die ja offiziell nicht mal die AfD vertritt, und zwar Menschen mit deutschem Pass abschieben, um wahrscheinlich das Stadtbild zu ändern. Das heißt, am Ende der Kanzler hier ein Versprechen andeutet, was er nicht halten kann, genauso wie vielleicht der Innenminister ein Versprechen andeutet, dass er jetzt alle Syrer abschiebt, das er nicht halten kann. Das ist unbedingt zu kritisieren und muss man auch vorwerfen. Ich glaube nur aber, dass wir momentan noch nicht an diesem Punkt angekommen sind, dass es sich negativ für die Union und positiv für die AfD ausgewirkt hätte, wenn es darum keinen innerparteilichen Streit gegeben hat oder keinen Streit in der Koalition gegeben hätte. Also du könntest auch genauso gut sagen, hätte Johann Wadephul sich nicht gegen diesen Kurs gestellt und die Union würde jetzt weiterhin so tun, als würden sie bald alle Syrer abschieben und daran arbeiten und irgendwelche Abkommen machen und so weiter, dann würde das nicht der AfD helfen. Wenn die, wenn es nicht zu einem Innerkoalitionsstreit gekommen wäre um die Stadtbilddebatte, würde meiner Meinung nach die Aussage von Friedrich Merz per se nicht der AfD helfen. Der AfD hilft jetzt natürlich, dass es diesen Streit innerhalb der Koalition gibt. Und da muss man schon sagen, da gehören immer noch zwei dazu. Also wenn die SPD jetzt nicht derartig dagegen aufgebärt hätte, dann hätte man ja genauso gut sagen können, so, ah ja, okay, der Kanzler, der ein oder andere denkt so, ah ja, ich denke das Gleiche wie der Kanzler. Ist so, also der Streit, der da gekommen ist, der kam ja dann in der Reaktion darauf, dass die SPD halt so fassungslos war über das, was der Kanzler gesagt hat. Und das kann die SPD auch sein, das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Nur ich würde jetzt trotzdem da sagen, so ich finde diese Dynamiken, die dann da losgehen, die hat man natürlich nicht unter Kontrolle und das müsste der Kanzler machen und er müsste vielleicht auch vorher sehen, er kann so eine Aussage nicht machen, weil dann passiert halt genau das, was passiert ist. Ich finde nur trotzdem, weil das beispielsweise ja hier unser Star-Psychologe da ja sagt, so, ne? Also die Menschen flüchten in dieses private Schneckenhaus, weil sie das Gefühl haben, ausgegrenzt zu sein, man wird schnell in die ultrarechte Ecke gestellt. Und dann kannst du ja genau sagen, dass Friedrich Merz hier vielleicht sich an das hält, was der Kollege da gesagt hat, ob das jetzt richtig ist oder nicht, und sagt so, naja, man muss doch mal sagen können, es gibt ein Problem mit dem Stadtbild, so, weil das denken ja, was weiß ich, 65% der Deutschen. Und wenn jetzt dann die Reaktion darauf ist, ja, so der Grünen, der Ricarda Lang, wir sind das Stadtbild, und dann der SPD, dass im Endeffekt die Aussage von Friedrich Merz eigentlich schon einfach eine Rechtsradikale sei, sinngemäß, gegen die man demonstriert, und die nicht stattfinden sollen dürfte, dann fühlen sich ja eigentlich die Leute, die das auch vertreten, eben wieder in diese rechte Ecke gestellt. Also dann ist ja die Frage, man kann natürlich, um das diplomatisch zu Ende zu bringen, alle demokratischen Parteien der Mitte arbeiten gerade daran, dass die AfD stärker wird.
Ja, das sowieso. Also das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie überraschend ist, dass da irgendwie alle so ein bisschen zusammenarbeiten. Ich verstehe aber deinen Punkt, dass du sagst, okay, wenn man jetzt rein auf diese Strategiegeschichte schaut, und diese Strategieklausur hat ja auch noch einen ganz anderen Hintergrund, dass wir im nächsten Jahr in zwei ostdeutschen Ländern Landtagswahlen haben und wenn es schlecht läuft, dass man dann potenziell dort eine absolute Mehrheit einer AfD haben könnte. Und dass die CDU vor diesem Hintergrund natürlich auch versucht, und da, also gerade im Osten, ist es so, dass man da, finde ich, stärker sagen kann als für Gesamtdeutschland betrachtet, es sind nicht 50% der Ostdeutschen rechtsextrem. Auch da haben wir ein Potenzial, aber da ist das, was du ja vorhin auch nochmal so ein bisschen salopp in Anführungsstrichen als Protestwähler genannt hast, nochmal höher als im Westen, sage ich. Ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass da eben alles Rechte sind, auch wenn man das natürlich gerne mal so ein bisschen verallgemeinert sagt. Das entspricht aber natürlich nicht der Realität. Und ich glaube, da ist tatsächlich wichtig, wie sich die Union präsentiert. Und witzigerweise ist aber da der Aspekt, dass man sich als transatlantisch definiert und dort eben die Gegensätze zur AfD deutlich macht, ist gerade im Osten, glaube ich, tatsächlich der falsche Weg, weil man ja, aber auch wie gesagt, nicht verallgemeinernd, aber natürlich ist dort das Russlandbild eher nochmal ein positiveres als im Westen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, wenn man jetzt überlegt, okay, wie soll das Ganze im nächsten Jahr laufen? Weil wir haben, wie gesagt, in zwei Bundesländern aktuell die AfD mit Abstand stärkste Kraft. In Sachsen-Anhalt steht sie, glaube ich, aktuell bei um die 40%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist es auch nicht viel weniger. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir aktuell ja noch mit Manuela Schwesig eine SPD-Ministerpräsidentin. Aber da ist natürlich wirklich die Frage, wie kriegt man es jetzt hin, irgendwie aktiv gegen die AfD sich so zu positionieren, dass tatsächlich auch einige dieser Menschen, die aktuell sich für die AfD aussprechen, wieder zurückkommen. Und in meinen Augen bleibt es aber dabei, dass ich es für wichtiger halte, die besseren, aber auch die realistischen Angebote zu machen. Wir haben es vor der Bundestagswahl gesehen. Friedrich Merz macht Versprechen und macht dann eine 180-Grad-Wende ins Gegenteil. Und in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass all das auch dazu führt, dass wir einen gewissen Vertrauensverlust in der Bevölkerung haben. Und ich würde sagen, dass dieser Vertrauensverlust im Osten nochmal deutlich höher ist, weil dort im Endeffekt, wenn man es jetzt auch wieder etwas verallgemeinernd sagt, seit mehr als 30 Jahren eigentlich das Vertrauen der Bevölkerung in eine Politik, die das ihnen das Leben besser macht, mehr und mehr enttäuscht wird. Wir hatten den Aufbau Ost, aber wir hatten in genau dem gleichen Zusammenhang deutlich höhere Arbeitslosigkeit. Wir haben bis heute unterschiedliche Rentenniveaus, wir haben unterschiedliche Lohnniveaus. Wir haben im Osten immer noch sehr starke Probleme. Man kann natürlich so Leuchtturmprojekte auslassen wie Jena, wo es den Menschen relativ gut geht, oder auch Leipzig, wo es den Menschen auch im Schnitt besser geht als im Rest von Ostdeutschland. Aber doch, das sind doch genau die Punkte, wo man ansetzen muss. Und man muss eben auch vor Ort, in meinen Augen, als Partei wieder deutlich wahrnehmbarer werden. Das war lange Zeit die Linke, die immer so ein bisschen als Kümmererpartei auftreten konnte und aufgetreten ist. Und alle anderen Parteien haben quasi ihre Basis verloren. Und die AfD kann dort jetzt reinspringen, natürlich auch mit ihren populistischen Forderungen. Das Spannende ist aber ja, dass beispielsweise die Union in den ostdeutschen Bundesländern immer noch deutlich mehr Mitglieder hat als beispielsweise die AfD. Und trotzdem kriegen es diese Mitglieder scheinbar nicht hin, die Menschen von der Politik der Union oder auch von der Politik der anderen Parteien zu überzeugen. Die Grünen würde ich im Osten immer mal so ein bisschen außen vor lassen. Die haben nie eine allzu große Rolle gespielt. Aber CDU, SPD und Linke haben ja schon immer eine wichtige Rolle im Osten auch gespielt. Mal mehr, mal weniger stark, aber sie waren dort immer dabei. Und das ist, finde ich, so ein Punkt, der in meinen Augen immer noch der wichtigere Punkt ist, als diese ganz krasse Aussage, die man jetzt eben versucht, sich einerseits von der AfD deutlich inhaltlich abzugrenzen, aber dann auch immer wieder doch Punkte übernimmt, weil man sich in Anführungsstrichen von ihr getrieben fühlt.
Klar, aber über die Debatte haben wir auch schon oft geredet. Ist jetzt eine migrationspolitische Verschärfung jetzt tatsächlich nur eine AfD-Position oder eigentlich auch eine Position, die eine Union eigentlich originär vertreten hat vor Merkel? Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Teil dieser Präsidiumsklausur auch war, die regionalen Strukturen wieder etwas zu stärken. Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich nicht so öffentlichkeitswirksam wie irgendwie diese ganzen AfD-Strategien da.
Ja, wobei, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, also genau diesen Punkt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, da bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich so war, war wohl ein Ansatz, okay, da müssen wir Leute, in Anführungsstrichen Leute aus dem Westen, für den Wahlkampf rüberschicken, dass sie unsere Wahlkampfteams dort unterstützen. Aber auch meiner Meinung nach wieder genau der falsche Weg, weil es eben, so blöd es klingt, das müssen in Anführungsstrichen Leute von hier sein. Also das müssen schon Leute aus dem Osten sein, weil man kann ja die Bevölkerung nicht für dumm verkaufen. Wenn dann plötzlich, formulier es mal extra ein bisschen polemisch, wenn dort so ein Wessi in den Osten kommt und den Ossis versucht zu erklären, wie toll doch alles ist, dann fühle ich mich natürlich auch verarscht. Jetzt kann man auch sagen, okay, Höcke ist eigentlich auch ein Wessi, aber das ist eine andere Debatte. Der kommt an, aber wenn jetzt irgendwelche westdeutschen Akademiker-Politiker in Osten machen und dort eben versuchen zu erklären, wie toll doch alles ist, die aber gar nicht mitkriegen, was es dort vor Ort wirklich für Probleme gibt. Und es gibt dort ja verschiedenste Probleme, hohe Arbeitslosigkeit. Ich habe es gerade eben genannt und es gibt ja noch viel mehr. Das ist also nicht der Weg, wenn das ist. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob das alles ist, was dort bei dieser Strategieklausur beschlossen worden ist, weil ich nicht da war. Aber das habe ich gelesen, dass das dort eben Teil dessen war. Dann ist es meiner Meinung nach wieder genau der falsche Weg. Und dann frage ich mich wirklich, was sind das für Strategen, die da noch in der Partei sitzen?
Also ich glaube, es ist nicht ausschließlich das gewesen. Also ich glaube, man will schon auch die Vor-Ort-Strukturen stärken. Aber ich kriege das jetzt auch nicht so richtig zusammen. Ich möchte aber nur noch mal was sagen zu dieser, du hast es ja auch angesprochen, die Frage, irgendwie die Positionierung zu Russland und den Fokus darauf zu setzen, dass die AfD ja irgendwie so eine Art Volksverräterpartei ist. Ob das im Osten gut ankommt oder nicht, ja, ich sehe das auch so, dass das im Osten wahrscheinlich gar nicht so viele Leute stört. Aber auch hier, und ich weiß nicht, ob das Absicht ist von oder ob die Union und ihrem Psychologen das so bewusst ist, aber ich halte es trotzdem für nicht so dumm, weil es gibt nämlich innerhalb der AfD und auch innerhalb des Vorfeldes der AfD tatsächlich, man mag es kaum glauben, genau Debatten darum. Es gibt innerhalb ich sag mal, der Bundestagsfraktion der AfD gibt es auf jeden Fall Stimmen, die sagen, die Angst haben, die sagen, wir werden mehr und mehr wie eine unpatriotische Partei wahrgenommen, wegen unserer Nähe zu Russland. Es gibt in dem ganz, ganz rechten, neurechten Vorfeld Stimmen, die sagen, was ja fast schon Sinn macht, umso näher du dich an der Ideologie des tatsächlichen Nationalsozialismus bewegst, umso seltsamer findest du es vielleicht, dass man sich Russland anbiedert. Ich glaube, also da gibt es viele, die sagen, das sind so Volksverräterpositionen, diese Russlandnähe. Und also ich glaube, dass man da vielleicht unterbewusst sagt, man zielt auf einen innerparteilichen Konflikt ab, der vielleicht am Ende zu Streit, zu Flügelkämpfen innerhalb der AfD führen kann. Und dieser Streit ist das Allerwichtigste, was du brauchst. Du musst das schaffen, dass die AfD sich wieder zerstreitet. Das größte, das Credo der AfD ist, von Parteitag zu Parteitag, von Landtagswahl zu Landtagswahl, zwischendrin eine Bundestagswahl, ist Burgfrieden. Burgfrieden, solange es geht, weil wir Erfolg haben damit. Solange wir uns nicht streiten, solange es diese Brandmauer gibt, solange das so weitergeht wie bisher, werden wir einsammeln und wir müssen so gut wie nichts dafür tun. Dass dieser Burgfrieden aber natürlich auf einem fragilen Fundament steht, das ist auch klar. Es gibt verschiedene Landesverbände, die sich nicht grün sind. Es gibt innerhalb verschiedener Landesverbände Fraktionen, die sich nicht grün sind. Tino Chrupalla und Alice Weidel reden per se nicht miteinander. Es gibt Debatten darum, gibt's im Juni, Juli den nächsten AfD-Bundesparteitag. Eigentlich wollen sie diese Doppelspitze schon lange abschaffen. Sie wollen Generalsekretär einführen, aber das will keiner machen, weil unter dieser Doppelspitze macht ja natürlich ein Generalsekretär keinen Sinn, wenn diese Doppelspitze weder miteinander noch mit der Fraktion redet. Was soll denn da ein Generalsekretär eigentlich machen? Da macht jeder sein eigenes Ding in der AfD. Es interessiert nur keine Sau, weil es die Brandmauer gab, sowohl von der Politik als aber ja auch gefühlt von den Medien, man eigentlich nur darüber berichtet hat, wo finden wir den nächsten Rechtsextremen innerhalb der AfD, anstatt mal über solche Dinge zu reden, was in der AfD eigentlich passiert, und zwar nämlich literally gar nichts. Ja? Diese Partei macht gefühlt eigentlich gar nichts. Und da mal den Fokus drauf zu setzen, so, was ist das eigentlich für eine Partei? Wie kann die, hat die überhaupt Entscheidungsstrukturen? Da macht jeder sein eigenes Ding. Aber solange man sagt, jetzt waren die vorletzten Sommer die erste Runde der Landtagswahl im Osten. Vorher fassen wir aus Sicht der AfD, wir fassen hier nichts an, wir machen keinen Streit. Wir müssen friedlich bleiben, weil wir haben ja jetzt hier in Thüringen und etc. die Landtagswahl. Dann Bundestagswahl. Okay, wir gehen diese ganzen Sachen auch jetzt nicht an, weil jetzt ist ja die Bundestagswahl. Burgfrieden. Und jetzt hast du die zweite Runde der Landtagswahlen im Osten und sagst so, nee, auch in Erfurt werden wir uns jetzt vielleicht doch noch nicht, auch wenn das einige Journalisten schon sagen, ich glaube, es wird nicht passieren, werden wir uns auch nicht um diesen Konflikt Alice Weidel, das ist Tino Chrupalla, öffentlich kümmern, weil das ist ja noch vor den nächsten Landtagswahlen im Osten. Wenn wir das machen, laufen wir Gefahr, unseren Erfolg zu riskieren, und deswegen lassen wir das auch wieder nicht. Und wenn man es schafft, aus Sicht der anderen Parteien, hier mal ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, hier mal ein bisschen zu zündeln, dass die AfD sich auch mal intern auseinandersetzt, wofür stehen wir eigentlich, da hast du, glaube ich, eine Chance, der AfD zu schaden und weh zu tun.
Das ist jetzt tatsächlich etwas, wo ich zwei Fragen habe, beziehungsweise so mir im Kopf da zwei Ansätze kommen, wo ich überlege, was macht mehr Sinn. Das eine, was du so ein bisschen beschrieben hast, das geht für mich in die Richtung, dass man das dann doch quasi Peter Tauber mit seinen Aussagen gar nicht so falsch gelegen haben könnte, wenn man nämlich eben dann doch genau das versucht, dass man als Union sagt, alles klar, mit dieser rechtsextremen AfD, mit der können wir nicht zusammenarbeiten. Aber, liebe Wählerinnen und Wähler der AfD, wir könnten uns ganz grundsätzlich schon eine Zusammenarbeit mit dem in Anführungsstrichen liberalen Teil oder konservativen Teil, wie auch immer man das dann nennen möchte, der AfD schon vorstellen. Ihr müsst aber dann dafür sorgen, dass dieser rechtsextreme Teil rausfliegt. Das heißt, die Strategie dahinter müsste ja sein, dass die Union es schafft, die AfD zu spalten.
Ja, aber das das ist doch wirklich so simpel. Also ich glaube, Peter Tauber hat es nicht ganz so konkretisiert. Ja. Das Ding ist, Dietmar Woidke, SPD-Ministerpräsident von Brandenburg, der hat genau das gesagt. In diese Debatte um die neue Strategie der Union, ja, hat Dietmar Woidke gesagt, klar können wir mit einer AfD koalieren, wenn sie er zählt dann eine Reihe von Sachen auf, die dann nicht mehr passieren darf. Jeder Neonazi muss raus, jeder Rechte, jeder Rechtsextreme, jeder Neonazi, alle Menschen, die irgendwie ehemalige NPD-Verbindungen haben, die müssen alle raus, dann bringt er so ein paar inhaltliche Punkte. Und sorry, das ist doch wirklich, da muss man jetzt ja keinen Schaum vorm Mund bekommen, wenn sowas gesagt wird. Wenn man wegen solcher Aussagen Schaum vorm Mund bekommt, dann ist man Teil des Problems. Weil dann arbeitest du nur über eine symbolische Brandmauer, die natürlich für niemanden, der jetzt nicht in diesen Debatten drin ist oder ideologisch da positioniert ist, für jeden unverständlich ist. Wie sollst du denn irgendjemandem erzählen, du arbeitest mit einer Partei nicht zusammen, die eigentlich keine Rechtsextremen hätte und eine Position, mit der man inhaltlich d'accord geht? Das kannst du ja niemandem erzählen. Das heißt ja nicht, dass du dann mit der AfD zusammenarbeitest. Das machen sie ja eh nicht. Deswegen ist es doch eigentlich genial, wie simpel, genau sowas zu sagen. Weil die AfD wird das eh nicht machen. Und das heißt, du wirst es auch nicht machen. Aber was du damit schaffst, so simpel es ist, du schaffst endlich mal die AfD als Akteur zu etablieren, der selber handlungsfähig ist, der nicht nur Opfer ist, der nicht nur Opfer von symbolpolitischer Brandmauer ist, sondern, ihr seid doch selber in der Lage, was zu tun. Und dann fangen die Leute vielleicht auch mal darüber nachzudenken, zu sagen, so stimmt, die AfD, das sind schon auch Akteure, die handeln können, die Entscheidungen treffen können, die richtige und falsche Entscheidung treffen können, weil all das passiert ja gerade nicht. Und am Ende machst du die Brandmauer, gibt es doch immer noch, weil die AfD ja erstmal dann diesen Prozess durchgehen würde und du weißt auch ganz genau, dass das nicht passiert und sie nicht in der Lage dazu sind. Aber du hast es wenigstens mal geschafft, die AfD rauszuholen aus ihrer bequemen Opferrolle, wo sie die ganze Zeit nur sagen können, oh, die anderen, die wollen ja nicht mit uns zusammenarbeiten, dabei hatten wir so tolle Lösungen. Dann können die anderen ja sagen, so ja, okay, dann arbeitet doch mal an den Lösungen und dann zeigt doch mal, was ihr könnt, so.
Ja, meine Frage zielt jetzt eher so ein bisschen auf die, alles komplett richtig. Die Frage ist nur, ist das wirklich, oder was ich mich dabei frage, ist das wirklich etwas, was der AfD im Endeffekt schadet? Denn du hast es ja eigentlich ziemlich gut beschrieben. Die AfD ist ja eigentlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, eine kaputte Partei. Wenn die beiden Parteivorsitzenden nicht miteinander reden, wenn man sich nicht darüber einigen kann, wie oder ob man einen Generalsekretär installieren möchte, wenn man ja auch innerhalb von Landesverbänden zerstritten ist, das haben wir auch gesehen, dass es ja einige Bundesländer gab, wo die AfD gar nicht antreten konnte, weil man sich ja gegenseitig quasi kaputt gemacht hat. Das ist also nachvollziehbarer Punkt und das ist ja auch etwas, was früher tatsächlich dazu geführt hat, dass rechtsextreme Parteien keine wirklichen Chancen hatten, weil es dort immer irgendwelche internen Macht- und Grabenkämpfe gab. Der Unterschied, den ich aber so ein bisschen sehe, zu anderen rechtsextremen Parteien, ist der, dass die AfD in meinen Augen sehr stark diesen destruktiven Charakter für sich nutzen kann, weil sie ja genau nicht zeigen muss, dass sie es besser kann, weil sie immer und überall nur Oppositionspartei ist. Und das klingt jetzt blöd, aber solange die AfD eine reine Oppositionspartei ist, ist sie natürlich oder kann sie diesen dekonstruktiven Charakter halt weiter für sich nutzen. Und da ist es ja am Ende auch egal, wie zerstritten man innerhalb der Partei ist. Man muss ja im Endeffekt nach außen nur weiterhin die Probleme artikulieren, die ja in den letzten Jahren auch immer stärker und immer weiter auftreten. Und man muss einfach das in meinen Augen immer größer werdende Misstrauen der Bevölkerung für sich kanalisieren. Und das kann die AfD. Und deswegen wäre mein Punkt eigentlich ein anderer, aber du willst erstmal was sagen.
Nee, ich würde sagen, ich teile fast ein bisschen, was du sagst. Was ich sage, ist ja die Hoffnung, auf einer Stufe weiter vorne mal wieder den Erfolg der AfD zu schmälern und nicht erst, wenn man sie mitregieren lässt.
Ja, das wäre natürlich das Schöne. Mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Waren das sogar wir, die darüber gesprochen haben, dass man sie sonst einfach mal polemisch in Sachsen-Anhalt mal regieren zu lassen und dann mal gucken, wie schön das wird.
Die Fallhöhe ist hoch, Sven. Also ob das wirklich aufgeht. Also deswegen, das traut sich ja keiner und das ist ja auch zu Recht so, dass man da sehr große Bedenken über hat. Das müssen wir jetzt hier nochmal sagen und dass ja, hier keiner natürlich von uns jetzt wirklich so denkt. Aber ich finde, in der ehrlichen Debatte um was hilft oder was schadet der AfD, muss man solche Gedankenspiele zulassen, weil das, was jetzt gerade passiert, offensichtlich nicht funktioniert.
Nein, und genau das ist ja der Punkt, den ich vorhin die ganze Zeit versucht habe anzudeuten, dass in meinen Augen der Sinn, also natürlich kann es ein Weg sein, dass man versucht, die AfD zu spalten, aber am Ende schafft die AfD das am besten selbst. Und natürlich kann die Union da was probieren, aber ja, ich weiß nicht, ob es so zielführend ist, dass, also dafür, und das ist das, was ich meinte, dafür müsste die Union ja auch erstmal ihre eigenen Grabenkämpfe in Anführungsstrichen beerdigen, bevor sie überhaupt damit anfangen kann, andere Parteien zu spalten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Aspekt. Und deswegen ist so dieser etwas positivistischere Ansatz, den ich angehen würde, dass man es einfach schafft, das habe ich ja auch schon öfter mal versucht, so ein bisschen anzudeuten, dass man es hinbekommt, dass man die Menschen, und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, wieder stärker für die Vorteile einer parlamentarischen, liberalen Demokratie, wie wir sie eben noch haben, dass man diese Vorzüge wieder deutlich stärker macht. Das bedeutet aber auch, dass man die Menschen wieder stärker einbinden muss. Und du hast ja vorhin kurz diesen Schneckenhaus-Aspekt von Stefan Grünewald angedeutet. Und das ist, finde ich, so ein ganz passabler Punkt. Ich würde das nochmal zitieren. Stefan Grünewald sagt nämlich, der Rückzug ins private Schneckenhaus, der Verdrängungsvorhang, die wachsende Selbstbezüglichkeit und die soziale Entzweiung führen zu einer gestauten Bewegungsenergie. Wir gehen also nicht kraftvoll die äußeren Herausforderungen an, sondern kreisen um uns selbst. Diese gestauten Bewegungsenergien führen dann zu Unruhezuständen, latenter Wut und zu depressiven Stimmungen. Und ich finde, das ist so ein perfekter Punkt. Man müsste also, und das, ich finde, dieses Schneckenhaus-Bild fasst das sehr gut zusammen. Eigentlich, er bezieht das eigentlich auf die Gesellschaft an sich, aber man kann es natürlich auch sehr stark auf die Parteien beziehen, dass man sagt, die Parteien haben sich alle in ihr Schneckenhaus sozusagen zurückgezogen. Und wir sehen es an den aktuellen Debatten. Man führt im Endeffekt so interne Sachen, man hat diese sehr starke Selbstbezüglichkeit, wir müssen das. Früher hat man eben auch den anderen mal ihren Erfolg gegönnt und das ist so etwas, was so rausfällt. Und jetzt könnte ich nochmal dieses Spahn-Zitat, das nicht ganz in den Zusammenhang passt, aber was, finde ich, so eine gute Andeutung hat, wir sterben nicht gemeinsam, was er ja in einer gewissen Weise in diesem Zusammenhang gesagt hat, das ist doch genau so ein Problem. Er meint damit die SPD. Er meint damit die SPD. Das, finde ich, das fasst das so wunderbar zusammen und es zeigt aber in meinen Augen, wo müssen wir hin? Wir müssten eigentlich dahin, dass wir die Leute, die Menschen wieder stärker, ne, sehr, sehr positiv gedacht, von den Vorzügen unserer Demokratie überzeugen. Und was müsste man tun? Das ist jetzt die große Frage. Ich habe ein Interview gelesen, wo irgendein Politikwissenschaftler, ich habe gerade nicht mehr den Zusammenhang, wo es war, der hatte gesagt, man muss im Endeffekt dafür sorgen, dass die Leute wieder stärker das Politische wahrnehmen. Er hat ins Rennen gebracht, dass man vielleicht sowas wie Vorwahlen etabliert, dass man eben den Menschen die Möglichkeit gibt, die Politikerinnen und Politiker schon mal kennenzulernen, dass man also eine stärkere Einbindung der Menschen in die Aufstellung von Abgeordneten hat und nicht dieses parteiinterne, wir stellen den, wir stellen die auf, sondern dass man die Menschen quasi mehr daran beteiligt. Oder dass man eben Bürgerräte etc. etabliert, die dann eben auch mehr Mitspracherecht haben, als es bisher der Fall ist. Und das ist ja auch so ein schönes Beispiel, wie bestimmte Sachen funktionieren. Zwei Beispiele, einmal Berlin, da gab es ja bei euch den großen Volksentscheid zum Thema Deutsche Wohnen enteignen, wo ganz andere Richtung, aber wo man jetzt ja auch merkt, wie komisch Politik sein kann. Es gab diesen Volksentscheid, der ist angenommen worden von der Bevölkerung. Die Politik weigert sich aber, den jetzt quasi umzusetzen oder versucht es zu verschleppen. Und das ist doch genau der falsche Weg. In Hamburg jetzt genau andersrum. In Hamburg gab es zwei Volksentscheide vor kurzem. Einen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, der ist abgelehnt worden. Und einen da, einen Zukunftsentscheid, der eben sagt, Hamburg müsste früher klimaneutral werden. Die Bevölkerung hat es in diesem Bürgerentscheid hat dem zugestimmt, was passiert? Es kommt Kritik von allen Seiten, aber das ist nun mal Demokratie, das gehört dazu. Die Bevölkerung möchte das, dann muss man das doch umsetzen. Und das jetzt zu kritisieren, von welcher Seite auch immer, das ist doch genau das Problem dahinter. Die Menschen haben das entschieden, also hat man das auch im Endeffekt mit zu berücksichtigen. Und ich glaube, wenn man die Menschen stärker mit einbeziehen würde, dann kann man, glaube ich, auch mit dafür sorgen, dass die Zustimmungswerte zurückgehen könnten. Ob so wirklich so passiert, weiß ich nicht, aber es wäre, glaube ich, ein guter Ansatz.
Na, dann fragen wir doch mal die Leute, ob wir mehr nach Syrien abschieben sollen.
Ja, das.
Und setzen das um, was die Leute sagen. Und die Volksumfrage, die machen wir nicht nur in Berlin oder
in Hamburg. Ich meinte jetzt gar nicht so sehr auf diese. Das ist
ein. Also ich wundere mich so ein bisschen, wo plötzlich deine Leidenschaft für direkte Demokratie herkommt. Ich habe da irgendwie Bauchschmerzen.
Ja, ich meinte es nicht auf einer bundespolitischen Ebene schwierig, sondern auf einer kommunalen Ebene oder Landespolitik, dass man, also auf die großen Themen, da ist direkte Demokratie immer schwierig, weil ja auch da sehr viel Rechtliches mit drinsteckt, aber lokale, regionale Themen da, wo ja auch die Politik tatsächlich bei den Leuten direkt ankommt, da sollte man, finde ich, schon, gerade weil es ja eben so ein bisschen noch dieser Ansatz ist, da sollte man schon gucken, dass man da eine breitere Einbindung mit hinbekommt.
Ja, also wie gesagt, ich möchte mal sagen, ich habe mit dieser direkten Demokratie schon auch ein bisschen Bauchschmerzen. Also wir haben nun mal ein politisches System der repräsentativen Demokratie. Da ist es schon auch irgendwie in der Natur der Sache, dass Entscheidungen auch irgendwie auf Zeit getroffen werden und nicht in jeder Sachfrage man dann nochmal nachfragt. Egal, wie dem auch sei. Am Ende hast du natürlich grundsätzlich recht, aber ich glaube, das war so ein bisschen die Sache, worüber wir jetzt hier auch in der Folge mal wieder irgendwie diskutiert haben, weil wir da irgendwie ein unterschiedliches Verständnis hatten vom Herangang. Aber ich meine, im Endeffekt sind es zwei Seiten der Medaille. Das eine ist irgendwie die aktive Strategie, was jetzt irgendwie die CDU macht gegen die AfD, was weiß ich, jetzt auf Angriff gehen, was auch immer. Und die andere Sache ist, wie regieren die CDU eigentlich gerade oder wie steht sie selber da und wie regiert sie zusammen mit ihrem Koalitionspartner? Und wenn das nicht funktioniert, wenn nicht regiert wird, wenn keine Entscheidungen getroffen werden, das ist ja auch eine Binse, aber es ist, glaube ich, wichtig zu betonen, dann, und egal in welche ideologische Richtung diese Entscheidungen dann erstmal gehen, es geht ja darum, dass erstmal Entscheidungen getroffen werden, weil dann kann man ja immer mal gucken, hilft's was so, ja, ändert sich was. Wenn keine getroffen werden, ist es ein Problem. Also das heißt, ich sage auch immer so ein bisschen so, ob die Union und die SPD sich jetzt einigen bei Bürgergeld in die eine oder in die andere Richtung, Hauptsache sie einigen sich erstmal, ja. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und du hast aber trotzdem, glaube ich, das Problem, das wahrgenommene Problem vieler konservativer Wähler ist schon dieses an die SPD gefesselt zu sein, beziehungsweise an progressive Parteien gefesselt zu sein. Sprich, jede Partei, also wenn du eine Brandmauer hast, bist du eigentlich, seitdem die FDP vor allem überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist jede Koalitionsmöglichkeit der Union, die vielleicht eine Politik vertritt, für sich eine Politik vertritt, die man gut findet, kann sie immer nur mit Parteien zusammen koalieren, die dann quasi all das wieder einfangen im Gefühl. Das heißt, du kannst eigentlich im Augen der Wähler, kann keine konservative Politik mehr gemacht werden, weil die einzige konservative Partei dann mit linken Parteien zusammenarbeiten muss. Und diese Wahrnehmung ist natürlich ein Problem. Und jetzt gibt es halt dann aus der Konsequenz daraus, glaube ich, zwei verschiedene Strategien, die zum Beispiel die Union gehen kann und auch im Laufe der Jahrzehnte gegangen ist. Die eine ist Merkel, man geht in die Mitte und dadurch wird man quasi selber wieder zu einer, wenn es gut läuft, zu einer richtigen Volkspartei, weil man es schafft, von den progressiven Parteien Wähler wirklich wieder zurückzugewinnen. Und die andere Strategie ist, was jetzt Friedrich Merz mehr und mehr versucht, man geht wieder weiter nach rechts, um die konservativen Wähler in die Partei wieder zurückzuholen, damit man quasi als die einzige konservative Kraft alleine so stark ist. Das ist natürlich, da muss man halt viele zurückholen. Aber und dann kommen wir zum nächsten Problem, dass wenn jetzt aber die Union eben mit der SPD in einer Koalition ist und du hast dann auf der einen Seite die AfD, vor der hat die Union Angst und versucht deswegen nach rechts auszuscheren, dann hast du auf der anderen Seite die Linkspartei, vor der die SPD mehr und mehr Angst hat, versucht die SPD irgendwie links auszuscheren und dann in so Stadtbilddebatten natürlich auch nochmal zu sagen, nein, das ist ja gar nicht so. Oder wie jetzt aktuell, also ich kann es nicht fassen, Martin Hickel, der Bezirksbürgermeister von Neukölln, sagt, er tritt nicht mehr an, er hat zu wenig Rückhalt innerhalb der SPD hier in Berlin, weil er hat zu wenig Rückhalt, weil er antimuslimischen Rassismus nicht thematisiert und zu öffentlichkeitswirksam gegen Clankriminalität vorgegangen ist. Also das heißt, du siehst hier eine SPD, die offensichtlich versucht zu sagen, unsere Zukunft liegt irgendwie links der Mitte. Und du hast eine CDU auf der anderen Seite oder eine Union auf der anderen Seite, die sagt, unsere Zukunft liegt rechts der Mitte. Und dass das natürlich für eine Koalition dieser Parteien Berlin ist jetzt regional, ich will jetzt nicht alles durcheinander bringen, aber so vom Feeling her, ne? Also die SPD das Gefühl hat, man muss vielleicht hier ein bisschen weiter nach links rücken, eher, weil wir eher wieder von den linken Wähler holen wollen. So, und das ist natürlich für eine Koalition auf Bundesebene ein Problem, wenn diese Dynamik so ist, wie sie ist. Und da sind wir ja wieder bei der Strategie der AfD, dass die ja genau darauf einzielt, was sie da im Frühjahr in ihrer Fraktionsklausur beschlossen haben. Also es ist eine verfahrene Situation auf allen Ebenen und diese Streitigkeiten innerhalb der Koalition, da ist natürlich die spannende Frage. Da waren wir ja auch so ein bisschen die gegenseitigen Pole. Ich immer so ein bisschen denke, naja, man kann auch mal von der SPD mal ein bisschen einfordern, mal zu überlegen, wofür steht ihr eigentlich, wen wollt ihr eigentlich auch abholen und wer soll euch eigentlich noch wählen? Weil die könnten ja auch sagen, sie gehen eher mal, machen ein bisschen Law and Order, ein bisschen mehr Migrationskritik. Das kann man als sozialdemokratische Partei ja durchaus machen, um so der Union entgegenzukommen. Aber natürlich kannst du genauso gut sagen, von der anderen Perspektive sagen, die Union war auch mal sehr erfolgreich mit einem viel größeren Mittekurs unter Angela Merkel. Könnte man auch, und die Stimmen gibt es ja auch in der Union, zu sagen, eigentlich müsste die Union sich vielleicht mal ein bisschen mehr in die Mitte bewegen. So wichtig wäre nur, dass eine von beiden oder man sich in der Mitte trifft, I don't know, nur dass sie halt mal ins Regieren kommen. Und dafür muss man sich halt einigen, auch ideologisch einigen. Das wäre natürlich wichtig.
Das ist natürlich genau der entscheidende Punkt. Ich will nochmal schnell ganz kurz zurückrudern, nur damit das hier nicht falsch ist. Ich weiß natürlich um die Probleme von Direktdemokratie nur oder von direkter Demokratie, nur dass es jetzt hier nicht so, du hast mich jetzt in so eine Ecke gestellt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Du Hippie.
Nein, was ich damit sagen wollte, um das vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, ich finde, das gehört auch zu diesem Schneckenhaus-Ansatz, dass sich wirklich die Leute so sehr zurückziehen. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass man den Leuten eben die Demokratie wieder näher bringt, weil das Negative an der repräsentativen Demokratie ist natürlich auch, dass man sagt, okay, man gibt einmal alle 4 Jahre seine Stimme ab und dann machen die das schon. Aber genau das ist ja das Problem, was eben nicht mehr funktioniert, weil dieses Vertrauen in die Politiker nicht mehr so richtig, also in die Politik nicht mehr so ganz da ist. Das sehen wir ja gerade eben daran, dass eine Partei wie die AfD stärker wird, aber auch eine Partei wie die Linke, worüber wir eigentlich auch noch sprechen wollten, das schaffen wir aufgrund der Zeit aber nicht mehr. Aber das ist doch genau der Punkt. Die Leute müssen einfach wieder mehr ein Gefühl dafür bekommen, finde ich, warum Politik so kompliziert zum Teil ist. Natürlich kann man auch vieles vereinfachen, aber es gibt ja Punkte, die eben doch kompliziert sind, die eben keine einfachen Lösungen bieten. Und wenn man die Menschen mehr einbindet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sowas nachvollziehbarer wird, dass man merkt, okay, man kann eben nicht einfach so, auch wenn man jetzt einen Volksentscheid macht und sagt, wir wollen alle Syrer abschieben, dass die eben merken, okay, das wird zum Glück nicht funktionieren, muss man sagen, aber dass sie dann einfach merken, okay, wir haben an gewissen Punkten auch Rechte, an die wir uns halten müssen und deswegen funktioniert das nicht, aber deswegen auf Bundesebene schwierig, aber auf kommunaler oder vielleicht auf Landesebene mehr Menschen mit einbeziehen, einfach damit die Menschen auch wieder mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert eigentlich Politik und was ist eigentlich alles notwendig, um bestimmte Sachen zu machen. Und ich glaube, da ist es, könnte ich mir vorstellen, ein guter, ein positiver Ansatz, der eben dann auch dazu führt, dass eben dieses Misstrauen in meinen Augen wieder so ein bisschen abgebaut wird, was, glaube ich, eine immer größere Rolle spielt, ein Misstrauen gegenüber der etablierten Politik, die, und das kommt ja noch dazu, sich aktuell auch gefühlt andauernd streitet. Das hast du ja gerade sehr ausführlich dargestellt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und natürlich hast du auch recht, die SPD könnte einen deutlich härteren Law-and-Order-Kurs fahren, wenn sie nicht diese krasse Angst vor der Linken hätte. Und deswegen finde ich es ja spannend, dass die so oft verteufelten Grünen ja sogar einen stärkeren Law-and-Order-Kurs fahren, wenn man das so möchte, als es eben die SPD macht. Das heißt, die Grünen fahren da quasi die Strategie, ist meine Vermutung jetzt, die SPD hat Angst vor der Linken und die Grünen machen das, was die SPD gerade nicht kann, wo sie nicht dazu in der Lage ist. Die versuchen gerade mehr in die Mitte zu gehen und dann eben diese Law-and-Order oder diese potenziellen Law-and-Order-Wähler der SPD für sich zu gewinnen. Ob das jetzt groß funktioniert, also man kann natürlich sagen, jetzt letzte Umfrage, die Grünen gewinnen leicht dazu, ist die Frage, ob es damit zusammenhängt, aber ganz ausschließen würde ich es nicht, dass die Grünen hier die Position übernehmen, die theoretisch die SPD hätte übernehmen können und das erscheint mir jetzt nicht der allerschlechteste Weg zu sein.
Ja, aber die Grünen werden sich, glaube ich, über kurz oder lang über die innerparteilichen Widerstände und ich sag mal jetzt auch das eher linkere Vorfeld dann auch nicht hinwegsetzen können und da jetzt tatsächlich einen Schritt weiter in Richtung Law and Order Partei gehen, aber sie müssen das ja auch gerade nicht, weil sie ja im Gegensatz zur SPD nicht in Regierungspartei sind und das ist natürlich auch ein Vorteil.
Auf der anderen Seite wollen sie aber natürlich nächstes Jahr ist es auch in Baden-Württemberg eine Wahl gewinnen. Und in Baden-Württemberg gewinnt man natürlich eine Wahl, oder nicht natürlich, aber ist die Chance, eine Wahl zu gewinnen, größer, wenn man sich eben mehr als Mittepartei hinstellt.
Ja, auf jeden Fall macht Cem Özdemir auch, also er hat ja den Merz sinngemäß, also natürlich hat er auch irgendwie ihn in seiner Pauschalität kritisiert, aber er hat ja Merz eher sogar fast unterstützt mit der Stadtbilddebatte, weil man muss auch sagen, dass er ja eigentlich schon vor Merz einen ähnlichen Take gemacht hat, weil er ja gesagt hat, dass seine Tochter beispielsweise in Berlin oft belästigt werden würde von Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja, und das ist ja das, was ich vorhin...
Also er hat bestimmt dann nochmal seine Tochter gefragt, nachdem Friedrich Merz gesagt hat, frag doch mal ihre Töchter. Dann hat Cem Özdemir nochmal gesagt, ja, ich frage nochmal meine Tochter, weil man soll ja die Töchter fragen, egal. So, wir wollten eigentlich noch über die Linke sprechen, über die Linksjugend, aber Sven, ich muss schneiden, wir sind schon zu weit fortgesetzt. Auf jeden Fall wild, was da passiert ist. Vielleicht reden wir einfach das nächste Mal darüber. Mal gucken. Ja,
vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Lasst gerne auch mal einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, bewerten auf den Plattformen. Jetzt, genau jetzt geht ihr auf Apple Podcasts oder Spotify und gebt uns eine Bewertung. Aber nur, wenn ihr uns gut bewertet. Wenn nicht, dann nicht.
Kommentar kann aber sein, wie er will. Hauptsache Kommentar.
Jo. Ciao.